Hallo und herzlich willkommen zum The Food Talks Podcast. Es ist gerade Anfang des Jahres. Die besinnliche Zeit liegt hinter uns und auch die Zeit, um das Jahr Revue passieren zu lassen. Also was lief gut, was war schön, was könnte im nächsten Jahr noch ein bisschen besser werden? Vielleicht endlich mehr Zeit für Freunde und Familie oder doch mehr Sport und eine gesunde Ernährung. Und jetzt geht es darum, Neues auszuprobieren und langfristig in den Alltag zu integrieren. In der heutigen Folge geht es um das Thema Frühstück. Und wir wollen herausfinden, welche Vorteile haben wir überhaupt davon, wenn wir frühstücken? Und warum ist das aus biologischer Sicht ein ganz guter Start in den Tag? Also was hat Frühstück mit der individuellen inneren Uhr zu tun und sogar mit der Psyche und den Knochen? Wir wollen zusammen beleuchten, was zu einem gesunden Frühstück gehört und welche pflanzlichen Alternativen wir einsetzen könnten. Darüber spreche ich heute mit der Expertin Tina Decker, einer erfahrenen Ernährungswissenschaftlerin, die uns wissenschaftliche Hintergründe und Tipps geben wird, von einfachen Frühstücksideen bis hin zu leckeren Rezepten für den Morgen. Immer mehr Menschen setzen auf pflanzliche Alternativen von zum Beispiel Milchprodukten und verzichten auch auf Zucker. Und heute besprechen wir, wie uns ein ausgewogenes Frühstück unterstützen kann und werfen unter anderem einen Blick auf die Rolle von pflanzlichen Milchalternativen, wie zum Beispiel Mandeldrinks, insbesondere die zuckerfreie Variante, für unsere Gesundheit und den Genuss. Also lass uns gemeinsam entdecken, wie man gut durch den Tag startet. Gleich geht das Gespräch mit meinem Gast los und ich möchte sie dir nochmal kurz vorstellen. Sie heißt Tina Decker und ist eine Ökotrophologin, also hat Ernährungswissenschaft studiert. Und jetzt arbeitet sie bei Danone und ist dort für die wissenschaftliche Kommunikation für pflanzenbasierte Produkte und die Marke Alpro zuständig. Es gibt noch zwei spannende Besonderheiten über Tina, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Nämlich erstens, ihr Name, Tina, wird mit zwei I geschrieben, weil sie ist halbe Finnin. Und zweitens hat sie ein, wie ich finde, wahnsinnig inspirierendes Ernährungsmotto. Es besagt nämlich, flexibel bleiben, mit der richtigen Menge hat alles Platz im Speiseplan. Und ich finde, diese Worte machen richtig Lust auf das heutige Podcast-Thema, nämlich gesundes Frühstück. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, liebe Tina, schön, dass du heute mein Gast bist. Ich sehe dich jetzt virtuell aus München, oder?
Ja, ganz genau. Liebe Grüße nach Berlin, virtuell.
Dankeschön. Ja, hier alles grau in grau. Ja, das ist ja nun mal in der dunklen Jahreszeit leider so. Und wir zwei haben uns ja jetzt heute hier zusammengefunden, um über das Thema Frühstück zu sprechen. Und mich interessiert da brennend, isst du denn regelmäßig Frühstück und wenn ja, was?
Ja, also ich wusste ja, dass ich heute hier zu Gast bin und dass es um Frühstück geht. Deswegen habe ich mir heute zum Beispiel ein bisschen mehr Mühe gegeben und habe ein bisschen mehr gegessen, als ich normalerweise unter der Woche schaffe, muss ich zugeben. Also ich hatte ein Müsli in der Tat mit Nüssen und Obst reingeschnitten und einen Joghurt. Aber so sieht es unter der Woche leider, muss ich sagen, nicht immer aus. Also es ist so, dass meine Kids da den Takt vorgeben und ich meistens nur einen Cappuccino in der Früh schaffe. Und wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, dann esse ich aber nochmal was. Und das ist meistens, ehrlich gesagt, ein belegtes Brot mit Käse, Gurke, Tomate, Salat, was ich da habe. Also ich bin großer Brotfan, muss ich zugeben. Und ein Cappuccino dann auch nochmal. Und wenn ich am Wochenende dann mehr Zeit habe, da sieht es ein bisschen anders aus, da nehmen wir uns dann alle auch ein bisschen mehr Zeit und dann kann es auch mal ein Smoothie sein, den wir machen oder auch ein Omelette mit Gemüse zum Beispiel. Und dann ist es ein bisschen üppiger am Wochenende, genau.
Das klingt lecker.
Ja, und du, Ann-Christine, was gab es bei dir heute früh?
Ich muss ja gestehen, mir geht es ja ähnlich wie dir. Ich habe ja auch hier so einen kleinen Wurm zu Hause und werde unter der Woche fremdgesteuert. Wochenende auch immer richtig schön ausgiebig. Heute Morgen wieder mein Müsli. Das kippe ich mir immer so zusammen. Haferflocken und so ein Mix, den ich mir immer vorbereite. Momentan, weil es ja so schön kalt draußen ist, habe ich dann immer Pistazien drin und ein bisschen Zimt und Orangen. Das kriege ich immer so ein heimeliges Gefühl davon. Aber ich schaffe es nicht mehr, das Ganze zu essen, bevor ich das Haus verlasse. Also ich kriege das gar nicht mehr hin. Wenn ich so an früher zurückdenke, da habe ich das als Studentin, als Schülerin, auch als Promotionsstudentin Mitte 20 auch noch so gemacht. Nie so richtig gefrühstückt. Es hat sich komplett geändert. Ich brauche eigentlich mein Frühstück und habe das auch so gemerkt, wenn ich jetzt in der Bahn sitze und kein Frühstück habe, wenn ich zur Uni fahre für Vorlesungen, so, oh, da wird mir übel mit so vielen Menschen um mich herum. Oder wenn ich das Kind zur Kita bringe, dass dann mein Geduldsfaden ein bisschen weniger flexibel ist, wenn ich nicht gefrühstückt habe. Und daher habe ich mir was ausgedacht quasi, damit ich was im Magen habe, wenn ich das Haus verlasse. Und das ist so ein kleiner Drink, den ich mir zusammenmixe. Mhm. Und ich fahre total auf Alliterationen ab. Hast du garantiert von gehört, die Bild-Zeitung hat es groß gemacht, Bauer sucht Frau hat es groß gemacht. So ein Beispiel ist so die rüstige Rentnerin Renate aus Reinsdorf. Ne? Also alles mit demselben Buchstaben fängt es an. Und deswegen heißt mein Drink halt eben auch Morgen-Mandeln-Mix. Und da packe ich mir dann so Mandeldrink mit rein, also zuckerfrei, ein bisschen Mandelmus, Kurkuma für das Immunsystem, Zimt, schwarzen Pfeffer, damit das Ganze, also mit der Kurkuma auch besser aufgenommen werden kann, ein bisschen Muskatnuss oder auch Chiasamen oder Flohsamenschalen, je nachdem, worauf ich gerade so Lust habe. Heute Morgen habe ich mir auch ein bisschen Honig reingemacht und kann hinterher noch ein bisschen Müsli halt einfach essen. Ja, und wir zwei haben uns ja auch schon mal vorher unterhalten und hat so gesagt, oh, so, das Rezept hätte ich auch gerne. Und ich würde sagen, wir zwei stoßen jetzt einfach mal virtuell an, oder?
Das machen wir. Den habe ich nämlich heute auch vorbereitet und der ist sehr, sehr lecker.
Das freut mich sehr. Ich habe hier noch ein zweites Glas stehen, damit alle, die zuhören, auch so ein kleines Feeling bekommen. Ja. Moment. Tada! Ich sehe auch, du hast auch so einen schönen Strohhalm. Ist deiner aus Glas?
Ja. Der ist aus Glas.
Ah, toll. Ja. Ich habe hier noch so Asbach-Ural-Dinger aus Papier von der Hochzeit noch übrig geblieben. Und die Hochzeit ist wirklich ein bisschen her. Aber immerhin, sie werden noch aufgebraucht und sehen immer noch schick aus. Also Prost.
Ja, Prost, sehr lecker. Und ist auch so ein bisschen so weihnachtlich mit dem Zimt.
So. Genau, also wie man es halt so mag, was man reinmachen mag. Aber ich finde diese Kurkuma-Mandelmilch und Mandelmus-Mischung halt ganz gut. Ist ein bisschen cremiger. Also es geht nicht nur so runter wie Wasser oder wie so ein Saft, sondern das kommt einfach auch schon mal was im Magen an, macht ein bisschen satt. So, jetzt haben wir aber schön geplaudert. Jetzt mal hin zur Wissenschaft über gesundes Frühstück. Warum sagen denn Experten und Expertinnen, dass Frühstück so eine wichtige Mahlzeit des Tages ist? Also ist sie vielleicht sogar die wichtigste Mahlzeit? Gibt es da gesundheitliche Vorteile?
Also ich würde nicht sagen, dass es die wichtigste Mahlzeit unbedingt ist, aber Frühstück hat extrem viele wichtige Funktionen und löst verschiedene Prozesse im Körper aus. Also eine ganz wichtige Funktion ist, dass Frühstück ein Zeitgeber ist. Will heißen, Frühstück beendet quasi die Nachtphase und zeigt an, jetzt ist der Tag da. Jetzt muss ich wieder fitter sein, jetzt muss ich da sein komplett. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Funktionen. Dann werden die Verdauung, der Magen, der Darm werden mobilisiert, der Energiestoffwechsel wird angekurbelt und Frühstück wirkt auch auf die Psyche. Das heißt, ja, Studien zeigen, dass Menschen, die frühstücken, sozial aktiver sind. Das heißt, achtsamer mit anderen umgehen und mit sozialen Herausforderungen auch besser umgehen können. Also wenn man was vorhat, ne, wo viele Menschen beteiligt sind, macht es durchaus Sinn, auch zu frühstücken. Und natürlich ganz wichtig, Frühstück liefert wichtige Nährstoffe, Makro- und Mikronährstoffe. Und man kann schon sagen, dass man mit Frühstück einfach fitter in den Tag startet.
Ja. Kann ich ja jetzt zumindest mit meiner kleinen Story heute Morgen bestätigen, dass ich, wenn ich das Haus verlasse und Menschen in der Bahn sehe, dann doch grummeliger bin ohne Essen.
Sehr spannend. Ja, genau. Kann daran liegen. Genau.
Aber du hast gerade was gesagt, Mikro- und Makronährstoffe. Was ist denn das nochmal?
Also Makronährstoffe sind Kohlenhydrate, Eiweiß und Fette. Die kennt man sicherlich. Das sind drei ganz wichtige Nährstoffe, die wir in relativ großen Mengen zu uns nehmen müssen. Das heißt daher auch Makro, bedeutet groß. Und die liefern uns Energie und helfen uns einfach, damit der Körper funktioniert. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Mikronährstoffe. Das sind 45 Stück. Die braucht unser Körper eher in kleineren Mengen. Deswegen Mikro. Und dazu zählen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und die haben ganz wichtige Funktionen auch in unserem Körper. Also die sorgen für Wachstum, für die Entwicklung sind die wichtig, für das Immunsystem und so weiter. Also da könnte man jetzt auch noch weiter ausholen, aber die sind eben ganz wichtig für uns und eben allen ist gemeinsam, dass wir sie brauchen und dass wir sie über die Nahrung zuführen müssen. Und deswegen ist es eben schon so wichtig, dass die schon beim Frühstück mit dabei sind.
Ah, sehr gut. Sag mal, gibt es denn da eine bestimmte Uhrzeit, an der ich frühstücken sollte? Also spielt da vielleicht auch eine innere Uhr eine Rolle, wann ich was essen sollte morgens?
Also eine spezielle Uhrzeit in dem Sinn gibt es nicht. Also es ist je nachdem, wann man aufstehen muss oder ob man am Wochenende ist, man vielleicht später unterwegs als unter der Woche. Es ist aber in der Tat so, dass es ja eine innere Uhr gibt, die eben nicht bei jedem Menschen gleich lang ist oder gleich lang geht am Ende. Du hast bestimmt schon von Lerchen, den Frühaufstehern und auch den Eulen, den Nachteulen gehört. Und für die Lerchen ist es so, dass der Tag 23,5 Stunden dauert und für die Eulen 25 Stunden. Also man kann sich vorstellen, dass die Eulen vielleicht in der Früh dann auch eine Stunde mehr brauchen, um einfach ja, in den Tag zu starten oder überhaupt wach zu werden. Das heißt, Frühstück kann eben ja, bei Eulen, die eben eine längere Uhr haben, helfen, in den Tag auch zu starten, weil Frühstück dann sagt, Nacht ist um, Tag beginnt. Jetzt geht's los.
Okay, was bist du denn? Eine Eule oder eine Lerche?
Eine Eule. Wäre ich. Normalerweise. Aber ich meine, ich musste unter der Woche ja relativ früh aufstehen. Aber ich könnte wirklich sehr lange schlafen, wenn ich dürfte.
Mhm. Schließe ich mich an. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schlafen könnte, wenn mich kein Kind oder ein Wecker wecken würde. Ich weiß es schon gar nicht. Ach, herrlich. Genau.
Ja,
mal gucken, wie sich jetzt, wenn jemand zuhört, was die sich gerade denken, nee, ich bin die Lerche, ich stehe gerne früh auf, ne? Solche kennt man ja auch, die Augen gehen auf und Ding, wie Scheinwerfer starten sie in den Tag. Das passiert mir leider nicht.
Nee, mir auch nicht. Bin dann eher ruhiger morgens. Ja, genau. Braucht einfach ein bisschen.
Ja, aber da gibt es ja jetzt auch Menschen, die mit ihrer inneren Uhr wirklich gar nicht mehr so wirklich arbeiten können, also auch Stichwort Arbeit, weil sie dagegen anarbeiten, durch Nachtschichten beispielsweise. Was kann man denen denn raten in Bezug auf Frühstück?
Also Schichtarbeit ist in der Tat so, dass die den Körper komplett aus dem Takt bringt am Ende. Ja? Weil du bist nachts wach, schläfst tagsüber und darauf ist der Körper nicht eingestellt, weil der eigentlich tagaktiv ist. Und das heißt, der Körper fährt dann nachts auch viele Funktionen runter. Also Körpertemperatur und Blutdruck sinken, Puls, Herzschlag, Atmung werden langsamer. Die Verdauung setzt sich in einen Ruhezustand. Und das heißt, Essen in der Nacht sollte möglichst leicht und gut bekömmlich sein. So kann man generell schon mal sagen. Das ist natürlich ein Thema, das man total weit ausholen könnte. Aber es ist so, dass man auch sagt, dass man versuchen sollte, den täglichen Mahlzeitenrhythmus auch während der Schichtarbeit aufrechtzuerhalten. Also vielleicht kennt man das auch von Piloten, da habe ich gehört, dass die ihren Schlafrhythmus teilweise auch einbehalten, wenn die irgendwo hinfliegen, wo wirklich große Zeitverschiebung ist. Das heißt, die schlafen dann so, wie sie zu Hause schlafen, um einfach in dem Rhythmus zu bleiben. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also das heißt, möglichst den Essensrhythmus auch in Schichtarbeit beibehalten. Klingt wahrscheinlich, also ist leichter gesagt wahrscheinlich als getan, aber konkret zum Frühstück, wenn man in Schichten arbeitet. Also Frühstück bietet sich natürlich an, vorher zu frühstücken, auch wenn es früh ist, aber es einfach zu versuchen. Wenn ich spät arbeite, sollten Frühstück und Mittagessen zur gewohnten Zeit gegessen werden. Und bei Nachtschicht, das heißt, wenn man morgens nach Hause kommt, macht es Sinn, morgens auch dann noch zu frühstücken. Vielleicht schafft man das dann sogar mit der Familie zusammen. Aber dass man einfach nicht mit Hunger schlafen geht oder vielleicht sogar vom Hunger dann aufwacht. Also das ist wirklich nur ganz kurz angerissen. Da könnte man in der Tat einen eigenen Podcast damit füllen.
Ja, absolut. Sehr, sehr wichtiges Thema. Ich habe auch mal nach Zahlen geguckt. Für 2024 habe ich leider noch keine Zahlen gefunden, aber hier sind die für 2023. Denn mich hat interessiert, wie viele sind denn das, die wirklich auch nachts arbeiten und somit ihren Tagesrhythmus, ihren Essrhythmus vielleicht total durcheinander bringen. Und das sind ungefähr ein bisschen unter 5% der Erwerbstätigen, die regelmäßig nachts arbeiten. Aber für alle, die mal hier und da springen, die bringen ja trotzdem ihren Tagesrhythmus und Nachtrhythmus durcheinander. Mhm. Sind übrigens doppelt so viele Männer wie Frauen, fand ich auch spannend, den Fakt. Und zusätzlich kommt ja dann auch noch diese Abendschichten, die ebenfalls auch den Körper durcheinander bringen können. Da sind es 15% der Erwerbstätigen, also Leute, die in der Gastro arbeiten oder auch Krankenpflege betreiben. Und da sind es dann doch ganz schön viele, die das in Deutschland machen. Deswegen danke für deine Tipps an dieser Stelle. Kommen wir von einer besonderen Lebensweise zur anderen, die auch was mit den Tageszeiten zu tun hat. Es gibt ja diese Ernährungsform, bei der man eine Mahlzeit auslässt, zeitlich gesehen, und die Kalorien und Nährstoffe, die man benötigt, eben nur in einer bestimmten Zeit des Tages zu sich nimmt. Das nennt sich Intervallfasten. Also viele kennen es auch unter dem 16:8 Modell. Das wäre dann 16 Stunden nichts essen und 8 Stunden was essen. Wenn man sich das mal jetzt auf die Tageszeit umrechnet, wäre das, ich fange an zu essen um 12 und höre dann nach 8 Stunden, also um 20 Uhr, wieder auf zu essen. Wie ist denn das für Leute, die Intervallfasten betreiben und morgens halt dieses Frühstück beispielsweise ausfallen lassen, oder für Leute, die morgens gar keinen Hunger haben? Wie sollten Sie denn mit dem Thema Frühstück umgehen?
Also generell für Menschen, die morgens keinen Hunger haben, das gibt es natürlich. Und da kenne ich auch einige. Und manche bekommen morgens einfach auch nichts runter. Und wenn das so ist, dann muss man sich auch nicht zwingen. Also man kann dann auch sagen, es reicht vielleicht dann ein warmes Getränk oder vielleicht auch ein Müsliriegel. Und dann gibt es später nochmal ein Frühstück. Und es gibt aber auch andere Wege, um morgens so ein bisschen in Schwung zu kommen. Also zum Beispiel Bewegung oder Musik hören. Oder Sonnenlicht oder auch eine Tageslichtleuchte jetzt im Winter. Ich selbst habe in meinem Kellerbüro auch eine Tageslichtleuchte. Oder eben auch einfach ein warmes, gegebenenfalls koffeinhaltiges Getränk, das einfach so einem schon mal hilft, in den Tag zu starten. Und jetzt konkret das Thema Intervallfasten. Da würde ich sagen, besser mit Frühstück. Also es ist so, dass die Energieverbrennung am Morgen höher ist als am Abend. Das heißt, man verbrennt beim Frühstück mehr Kalorien, als wenn man die gleiche Mahlzeit am Abend essen würde. Bis zu 2,5 Mal mehr, sagt man. Und es spricht natürlich eher dafür, das Abendessen auszulassen. Also wenn man aus Gewichtsgründen dann Intervallfasten betreibt.
Ja, das ist richtig spannend. Ich habe das auch ausprobiert. Ich probiere fast alles aus, was es von Ernährung gibt, einfach weil ich es total spannend finde. Und muss sagen, dass ich es abends auch nicht geschafft habe, das wegzulassen. Ich war auch so typisch morgens, habe ich das ausprobiert. Und in meinem Umkreis kannte ich auch niemanden, der das so betrieben hat. Aber es macht ja aus ernährungsphysiologischer Sicht so viel Sinn. Ne? Also das hat sich so irgendwie etabliert, dass viele das morgens gar nicht machen. Wahrscheinlich, weil es abends vielleicht gar nicht so ins Leben passt, wenn man dann doch nochmal essen geht oder so. Ja. Oder vielleicht sogar was trinken geht und ohne Grundlage als Abendbrot in diesem Moment dann gar nicht so gut geeignet. Aber aus der Sicht, wie du das jetzt beschrieben hast, finde ich das ja sehr, sehr spannend, wenn man dann doch Intervallfasten betreibt, dann lieber das Abendessen auszulassen und dann vielleicht von 8 bis, oh mein Gott, jetzt kann ich gar nicht rechnen, bis dann 8 Stunden später halt quasi was isst und dann seine ganzen Nährstoffe und Kilokalorien auf sich zu sich nimmt. Okay. Ja, das heißt ja dann quasi, dass man in der Nacht keine Nährstoffe zu sich nimmt. Das ist ja wie so eine kleine Fastenphase, ne? Und in der Fastenphase braucht man so teilweise oder ganz seine Energiereserven auf. Wie wichtig ist es denn, diese Energiereserven wirklich morgens wieder aufzufüllen? Und welche Nährstoffe sind da besonders relevant?
Also vielleicht generell kann man sagen, dass es anders als früher gar nicht mehr jetzt drum geht, frühstücken wie ein Kaiser, vielleicht kennst du das Sprichwort, sondern dass es eher heute um Qualität geht und nicht um Quantität. Also nicht darum, wie viel ich esse, sondern eher darum, was und was in dem Frühstück drinsteckt. Also vielleicht ganz konkret, was macht eine gute Qualität des Frühstücks aus? Das ist ganz spannend. Es gibt für Erwachsene gar keine konkreten Empfehlungen rund um das Frühstück, habe ich jetzt auch festgestellt. Aber man kann sich gut an den Empfehlungen für Kinder und Jugendliche orientieren. Und die sagen, Vollkornprodukte sollten Bestandteil des Frühstücks sein, also zum Kauen vor allem auch, dass man was zum Kauen im Mund hat, die einen satt machen und um die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, die dann eben in der Nacht oder in der Fastenphase, wenn man so will, dann geleert wurden. Und das kann eben dann Müsli sein, Vollkornbrot oder ein Brötchen eben oder ein Porridge. Was auch wichtig ist, ist die Proteinversorgung, also die Eiweißversorgung und die Kalziumzufuhr am Morgen. Und da auf Kuhmilchprodukte achten, wie Quark oder Joghurt oder auch ein Skyr oder eben auch pflanzliche Alternativen, die idealerweise dann angereichert sind mit Kalzium und entsprechenden Vitaminen. Und für die Vitamine und die Ballaststoffe, Beeren, Steinobst, Nüsse und generell eher auf weniger zugesetzten Zucker achten und auch weniger Fett. Und auch das Trinken nicht vergessen morgens. Das geeignete Getränke sind dann auch eher zuckerarme Getränke, ohne Kohlensäure am besten. Kann auch ein Gemüsesaft sein oder ein Smoothie zum Beispiel.
Ist ja fast lustig, dass es für Erwachsene da gar keine Empfehlungen gibt.
Bisschen merkwürdig, ja. Ich habe mich auch gewundert.
Ja, aber dann nehmen wir es von den Kindern und aus ernährungsphysiologischer Sicht absoluten Haken dran. Ne? Bringt das, es ist absolut sinnvoll und ergibt Sinn und ist auch vollwertig. Jetzt hattest du eben gesagt, dass das Frühstück den Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen soll. Und das kann man sich ja so ein bisschen auch so vorstellen, als hätte man so eine kleine Batterie in der Zelle. Ne, die wird dann wieder, die wird aufgefüllt durch Essen und entleert sich nachts, wenn man so will. Und diese Batterie wird mit Zucker gefüllt. Und Zucker sind ja auch Kohlenhydrate. Also sollte ich also viel Zucker zum Frühstück essen, damit ich gut in den Tag starten kann, damit ich auch lange satt bleibe und leistungsfähig?
Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, welche Art von Kohlenhydraten man isst. Also eher zu Ballaststoffen greifen. Das sind langkettige Kohlenhydrate, die eben dann in einem Vollkornbrot vorkommen oder eben auch in einem Müsli. Und weniger auf schnell verdauliche Kohlenhydrate wie eben Haushaltszucker, Honig oder Sirup setzen, weil die eben schnell ins Blut gehen und damit den Blutzuckerspiegel auch schneller ansteigen lassen und es dann eben auch zu Heißhungerattacken kommen kann. Also lieber Ballaststoffe als eben einfachen Zucker.
Ist auch mein absolutes Lieblingsthema.
Ja,
gut. Ballaststoffe und Zucker. Es ist so einfach. Einfach Vollkornbrot anstelle Weißmehlbrot. Vollkornnudeln anstelle Weißmehlnudeln. Und schon ist dieser Zuckeranstieg einfach nicht mehr so hoch, was einfach wieder für den Körper viel sinnvoller ist. Und es gibt ja auch so schöne Umfragen, dass es in Deutschland einfach gar nicht geschafft wird. Ne? Der größte Teil der Bevölkerung schafft es gar nicht, so viel Ballaststoffe aufzunehmen. Ja. Dabei ist es so einfach und gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Es gibt Unterschiede zwischen den Kohlenhydraten. Je länger, je verzweigter, desto besser. Und das findet man halt eben in Vollkornprodukten.
Genau.
Und zusätzlich hattest du eben noch einen anderen wichtigen Stoff genannt, und zwar die Proteine, kennt man auch unter Eiweiß.
Genau.
Warum ist denn das jetzt so wichtig, ausreichend Proteine zu sich zu nehmen und warum unbedingt schon zum Frühstück?
Also Proteine sind auch Makronährstoffe oder einer der Makronährstoffe, wie wir vorher schon hatten. Und Protein heißt ja schon mal, also Protein ist griechisch und heißt das Erste oder das Wichtigste. Also es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Nährstoff, den wir eben schon morgens und am besten auch über den ganzen Tag verteilt zu uns nehmen sollten. Und man braucht Protein oder Eiweiß, kann man beides sagen, einfach um Strukturen im Körper aufzubauen, ist quasi unser Baumaterial für den Körper, für unsere Zellen, Organe und so weiter, ist wichtig für die Hormonbildung, für das Immunsystem und also du siehst einfach, es hat super viele wichtige Aufgaben im Körper und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die morgens schon zu uns nehmen. Und wir können Proteine nicht viele speichern. Das heißt, es ist eben wichtig, die regelmäßig in die Ernährung mit einzubauen. Und Vorteil von Proteinen ist, dass sie uns lange satt halten. Das heißt, auch wichtig fürs Frühstück und sie lassen auch den Blutzuckerspiegel weniger stark ansteigen. Also wenn ich die mit quasi in der Mahlzeit mit drin habe. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ähnlich wie die Ballaststoffe, haben Proteine den ähnlichen Effekt. Und wenn man sich jetzt mal Sportler anschaut, für die ist ja Protein auch immer ein ganz, ganz großes Thema. Auch da hat man gesehen in Studien, dass es für die auch wichtig ist, regelmäßig Protein aufzunehmen. Also Frühstück, Mittag, Abendessen idealerweise, weil man gesehen hat, dass die Proteinsynthese, also das heißt die Neubildung von Eiweiß in den Zellen erhöht ist, also um 25%. Und das ist natürlich für Sportler, wo es um Muskelaufbau auch geht, sehr, sehr spannend. Ja, also jetzt haben wir ja über Kohlenhydrate, Eiweiß schon gesprochen und auch schon mal angedeutet, das Thema Calcium an Christine. Ich weiß ja, dass du auch eine Expertin bist auf einem Gebiet oder ist dein Herzensgebiet. Du hast bei der Vorbesprechung gesagt, du bist die Knochentante. jetzt meine Frage mal an dich. Inwiefern kann ein nährstoffreiches Frühstück dabei helfen, Osteoporose vorzubeugen oder eben die Knochendichte zu erhalten? Ich glaube, Calcium hat damit ja auch zu tun. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal. Genau.
Ja, absolut. Calcium ist ein großer, wichtiger Punkt. Aber ich würde gerne erstmal auf das eingehen, was du gerade schon so schön ausgeführt hast, nämlich die Proteine. Ohne Proteine haben wir auch keine gut funktionierenden Knochen. Also genauso, was du jetzt für Sportler gesagt hast, geht es auch für Leute, die auf ihre Knochen achten wollen oder halt schon auch ein Knochenproblem haben, vielleicht schon eine diagnostizierte Osteoporose. Der Knochen ist nämlich der Ansatzpunkt für die Muskeln. Das heißt, die Muskeln müssen stark sein, die ziehen am Knochen. Und dann geben sie dem Knochen auch das Signal, Knochenaufbau, Knochenaufbau. Aber dafür brauchen wir halt Muskelmasse. Ne? Die muss halt entstehen und deswegen muss halt Protein und Eiweiß aufgenommen werden. Und zusätzlich ist der Knochen ja nicht nur eine reine Mineralstoffaufbewahrung im Körper, sondern er ist auch nicht nur stark, sondern auch flexibel. Also auch im Knochen befindet sich Eiweiß oder Proteine in Form von Kollagen. Das kennen wir von der Haut, ne? Das macht es schön elastisch. Das ist aber auch im Knochen drin. So ein Bild, das ich immer im Kopf habe, ist so ein Stück Kreide. Wenn man das fallen lässt, zerfällt es, zerspringt es. Würden wir aber Kreide mit Kollagen mischen, dann wäre das viel flexibler und würde halt bei Brüchen auch ein bisschen besser vorbeugen können. Das ist halt für Osteoporose-Patienten und Patientinnen auch ganz wichtig, dass der Knochen stark bleibt, aber trotzdem auch flexibel bleibt. Deswegen ist Protein ist da das A und O und muss gut aufgenommen werden. Weiter geht's aber auch, das hattest du auch schon mal erwähnt, aber ich finde das spannend, auch nochmal das auf das Thema umzumünzen, nämlich, dass der Körper morgens nach der nächtlichen Fastenphase viel aufnahmefähiger für Nährstoffe sein kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Osteoporose zeichnet sich dadurch aus, dass Knochenmasse verloren geht. Der Knochen wird also brüchiger. Da ist es umso wichtiger, dass der Körper wirklich die Nährstoffe, insbesondere auch die Mikronährstoffe halt jetzt, also über Makro haben wir gerade gesprochen, Protein, aber Mikronährstoffe, sowas wie Mineralstoffe beispielsweise, gut aufnehmen kann. Und das ist ja sinnvoll, das am Morgen direkt mit zu nutzen, wenn der Körper es viel besser aufnehmen kann, um diese Nährstoffe eben auch in den Knochen wieder einzulagern. Ja, dass es nicht verloren geht. Das ist so ein anderer Punkt, warum so ein Frühstück sehr gut zur Osteoporose-Vorbeugung oder auch mit Behandlung sinnvoll ist. Die Studienlage ist divers, muss ich sagen. Es gibt Studien, die sagen, ob man nun Frühstück isst oder nicht, das hat gar keinen Effekt auf die Knochendichte. Es gibt Studien, die sagen, doch, das hat einen Effekt. Ne? Also das ist da sehr, sehr kontrovers bislang noch. Ich würde aber mir das nicht entgehen lassen, diesen morgendlichen Effekt der Nährstoffaufnahme mitzunehmen, um eben diese Makro- und Mikronährstoffe viel besser aufzunehmen. Und das kann man machen, ob es nun tierische oder pflanzliche Lebensmittel sind. Also man kann Milch trinken, damit man eben Kalzium aufnimmt, ein bisschen Vitamin D auch drin hat, Vitamin B12 zum Beispiel. Man kann das mit einem Ei machen, indem man auch eine gute Proteinquelle hat, Kalziumquelle hat oder eben auch pflanzlich. Also ob wir nun jetzt ein Müsli essen mit viel Haferflocken drin, was uns Proteine liefert oder Kalzium, Magnesium zum Beispiel oder auch angereicherte Pflanzenmilch halt eben. Ne? Das kann, ob das jetzt Soja ist, Hafer oder auch ein Mandeldrink sein kann. Ne? Also das kann... Da besteht halt die Möglichkeit, auch dort zu spielen mit pflanzlichen Lebensmitteln. Aber es sollte halt auch wirklich angereichert sein, dass wir Kalzium haben, Vitamin D, Vitamin B12 zum Beispiel enthalten. Und so kann man seinen Knochen auch ein bisschen mit fördern, indem man die Nährstoffe, die man braucht für seine Gesundheit, über den ganzen Tag verteilt und direkt morgens anfängt. Und da gibt es auch, jetzt habe ich gerade so über tierisch und pflanzlich gesprochen, da gibt es ja jetzt auch gerade im Januar so einen Trend, das nennt sich Veganuary. Also das ist so eine Wortmix oder ein Wortmix aus Vegan und January, also vegan und Januar, also veganer Januar. Und das motiviert halt jedes Jahr viele Menschen, den Januar ganz pflanzlich, also komplett ohne tierische Lebensmittel zu gestalten. Welche Rolle könnte denn ein Frühstück mit Milchalternativen wie einem Mandeldrink dabei spielen?
Also pflanzliche Alternativen hast du jetzt gerade ja auch schon erwähnt. Also zu Milch- und Milchprodukten, also das sind dann Pflanzendrinks zum Beispiel oder Joghurtalternativen. Die können ein super guter Teil des Frühstücks sein. Also als Ersatz eben für Milch- und Milchprodukte. Bei Menschen, die sich eben vegan ernähren wollen, jetzt vielleicht auch nicht nur im Januar, sondern auch die ganze Zeit. Oder auch bei Menschen, die Allergien haben oder Intoleranzen, die eben keine Milch zu sich nehmen können. Oder die können auch einfach eine Abwechslung im Speiseplan sein. Einfach ein bisschen Spannung reinbringen, also zum Beispiel eine Hafermilch im Cappuccino oder Sojajoghurt fürs Müsli zum Beispiel auch. Gibt ja eine riesige Auswahl inzwischen. Du hast auch schon gesagt, Soja hast du erwähnt, es gibt Hafer, es gibt Kokos und eben auch Mandeldrinks, die aktuell ziemlich im Trend sind. Das stimmt. Und welcher Drink oder welche Joghurtalternative dann am besten zu einem selbst passt, muss man einfach ein bisschen ausprobieren, würde ich sagen. Also sind geschmacklich sehr unterschiedlich und sind auch von der Zusammensetzung unterschiedlich. Also wenn man jetzt guckt, Soja zum Beispiel, da haben wir natürlich sehr hochwertiges Eiweiß. Das ist sehr vergleichbar zum Milcheiweiß. Bei einem Haferdrink, da hat man sehr süßen, milden Geschmack. Also das schmeckt relativ vielen. Und bei Mandeldrinks, da ist ganz spannend, dass die mit wenig oder gar keinem Zucker auskommen. Und das ist natürlich interessant für Menschen, die auf ihre Kalorienzufuhr achten wollen oder auch müssen teilweise. Also wichtig aber bei allem, das hast du vorhin auch schon gesagt, dass man guckt, wenn man zu pflanzlichen Alternativen greift, dass sie mit Kalzium angereichert sind und entsprechend mit Vitaminen, vor allem B12 ist da ein Thema oder auch B2, Jod ist da auch ein Thema. Genau.
Ja, stimmt, Jod, absolut, da gebe ich dir recht. Das ist ja dann auch hier ein Mangelgebiet, das ist immer wichtig, wenn es mit dabei ist. Da bin ich, wenn ich jetzt über diese Pflanzendrinks nachdenke, lange im Team Hafer gewesen. Der Rang wurde jetzt aber abgelaufen durch den Mandeldrink, weil es den halt zuckerfrei gibt und weil ich das sehr attraktiv finde, um meinen Blutzuckerspiegel nicht zwischendurch in die Höhe zu treiben. In welchem Team bist du denn?
Ich bin da bei dir. Also ich war auch eher Team Hafer, weil ich den Geschmack einfach ganz gerne mag und bin aber jetzt auch auf den Geschmack gekommen, auch durch deinen Mandel-Morgen-Mix. ja, also man sieht, dass Mandel in der Tat auch im Trend ist. Also das ist auch durch Social Media ausgelöst. Aber es ist einfach super spannend, weil Mandel oder Mandeldrinks teilweise wirklich gar keinen Zucker enthalten. Und wenn man dann eben darauf achten will, dann greifen die Menschen dann gerne eben zu einem Mandeldrink. Spannend ist auch, dass Mandeldrinks sehr kompatibel sind, sage ich mal. Das heißt, du kannst sie in Kaffee geben, in dein Müsli tun. Du kannst sie aber genauso zum Backen hernehmen und auch oder auch für herzhafte Speisen.
Cool. Jetzt ist ja der Januar, der Regenerary. Der Regenerary, ja, ganz schwieriges Wort. Ich sage es jetzt auch noch ein paar Mal wahrscheinlich falsch, macht nichts. Ist der dann auch irgendwann mal vorbei und das Jahr schreitet voran. Es gibt aber auch ganz viele Menschen, die halt eben im voranschreitenden Jahr, also außerhalb des Januars, zu den Milchalternativen greifen. Warum denkst denn du, Tina, dass das so ist und was könnte hinter diesem Trend stecken?
Also es gibt verschiedene Gründe. Also einmal ist es schon so, dass die Anzahl der Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, natürlich zunimmt oder auch zugenommen hat. Das ist ein Grund und die greifen natürlich zu pflanzlichen Alternativen. Und es gibt gesundheitliche Gründe. Also wir hatten es vorhin schon, es gibt Menschen, die keine Milch oder Milchprodukte vertragen. Die greifen natürlich auch gerne zu pflanzlichen Alternativen. Es gibt Menschen, die kein Cholesterin zu sich nehmen wollen. Das ist natürlich auch ein Vorteil von pflanzlichen Produkten oder pflanzlichen Alternativen, dass die einfach von Natur aus kein Cholesterin enthalten und eben auch wenig gesättigte Fettsäuren. Und sie haben auch weniger Zucker. Das hatten wir jetzt bei dem Mandeldrink gerade auch schon. Das kann natürlich auch spannend sein. Und der dritte Punkt sind Umweltgründe, die ja für viele auch immer wichtiger werden. Und man kann einfach sagen, dass pflanzliche Alternativen im Gesamten einen geringeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Und vielleicht so ein bisschen ergänzend noch, man sieht auch immer mehr, dass es aber hier gar nicht um, ich sag mal, entweder oder, also entweder tierisch oder pflanzlich geht, sondern dass auch viele Menschen einfach beides zusammenmixen oder sich das Beste aus beiden Welten zusammenholen. Also man sieht, dass knapp 40% inzwischen sich schon als Flexitarier bezeichnen, also flexible Vegetarier und die eben dann größtenteils vegetarisch essen, aber trotzdem noch tierische Produkte in ihre Speisen integrieren. Also man bleibt da auch inzwischen relativ flexibel.
Ja, es geht ja so ein bisschen zu den Ursprüngen zurück, ne? Also viel pflanzlich und nur ganz selten, aber dafür dann was Gutes Tierisches, ne? Also wo man weiß, vielleicht wo es herkommt, dass es gut gehalten wurde, dass alle Bedingungen gut funktioniert haben und dann kann man es ja auch viel mehr genießen und es reicht ja auch. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung betreibt nicht ohne Grund ihre ganzen Studien, um zu zeigen, es geht auch überwiegend oder fast hauptsächlich nur pflanzlich, ne? Dass das möglich ist. Also das nochmal als Punkt dazu. Und du hattest gerade das nochmal so schön erwähnt, dass da halt weniger gesättigte Fettsäuren drin sind. Das hatte ich auch letztens mit meinen Studis, da habe ich die wirklich gequält mit diesem Thema. Und ich finde das nochmal so spannend zu erwähnen, dass alleine schon, wenn man so einen Makronährstoff wie Fett aufnimmt, dass es da Unterschiede gibt. Also dass es gesundheitsförderndere Fettsäuren gibt und welche, die weniger gesundheitsfördernd sind. Und das halt in den pflanzlichen Produkten, dass es wesentlich gesundheitsfördernder ist. Und das ist vielleicht vielen gar nicht so bewusst, dass es bei Fett es so große Unterschiede gibt und dass man da gerne auch mal zu dem Pflanzlichen greifen darf. Und jetzt haben wir aber wirklich viel über die Theorie gesprochen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen praktisch werden. Hast du denn ein paar einfache, praktische Frühstückstipps für uns, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen?
Also ich würde sagen, Frühstück sollte erstmal nicht stressig sein. Also ich habe zwar vorhin gesagt, Frühstück ist sehr wichtig, hat viele wichtige Funktionen, aber es gibt auch viele Menschen, die einfach nicht frühstücken können oder da muss es einfach schneller gehen. Dann reicht eben auch ein warmes Getränk oder ein Müsliriegel und das spätere oder ausgiebigere Frühstück kann dann eben später folgen. Was man aber auch gut machen kann, ist sich was am Abend vorbereiten. Ja, wenn man weiß, man schafft es in der Früh nicht mehr, also man kann sich Overnight Oats zum Beispiel am Abend vorbereiten oder was ich auch manchmal mache mit den Kindern, man kann sich so eine Art Müsli-Buffet vorbereiten, wo man kleine Schälchen hat mit bestimmten Zutaten, also Haferflocken, Nüsse, Obst kleingeschnitten, vielleicht auch mal einen Schokoflocken, wird wahrscheinlich bei den Kindern dann eher im Müsli landen, aber dass sich jeder das individuell zusammenstellen kann und dann ist es auch schnell gemixt. Und dann ist es auch schneller fertig. Oder man kann sich natürlich irgendwas zum Mitnehmen vorbereiten. Also eben auch, wenn man weiß, man muss super früh los, der Zug fährt total früh. Das kann auch ein Smoothie sein, den kann man gut auch mitnehmen. Oder eben so ein Mandeltrink, wie du den vorbereitet hast. Ja, oder ein klassisches belegtes Brot. Also ich bin eben auch ein großer Brotfan und da kann man ja auch einiges draufpacken. Ja? Also dann eben Käsesalat, Tomaten, Gurken, dass man das einfach so ein bisschen aufwertet. Genau, jetzt haben wir viel über den Morgen gesprochen. Hast du denn vielleicht auch was Leckeres für den Abend vorbereitet?
Ja, wir haben ja über unsere Drinks schon mal so ein bisschen gesprochen und ja. Dabei habe ich fallen lassen, dass ich im ganzen Jahr 2024 nicht einmal Alkohol getrunken habe, habe mich dafür entschieden, ich wollte das einfach mal machen, ich habe immer Jahresmottos und das war gar nicht so ein Motto darunter, es war so ein Unterpunkt für die ersten paar Monate und dann dachte ich, ach bis Ostern schaffe ich das, ach komm bis in den Sommerferien schaffe ich das, komm jetzt mache ich das Jahr auch noch voll. Und habe da ordentlich rumexperimentiert und habe dann gedacht, ja, solche netten pflanzlichen Alternativen passen aber auch in den Abend. Also ich wollte halt mal was Besonderes haben. Ich fand das zwar schon toll, dass es so einen alkoholfreien Gin oder so ein Aperitif, so einen roten, jeder weiß, wen ich meine, dass es da so Alternativen gibt, die auch relativ zuckerarm jetzt sind. Aber ich wollte halt nochmal was Kräftigeres haben und habe mir dann wieder einen Drink für mich selber kreiert, natürlich mit einer Alliteration. Natürlich. Wer hätte es gedacht, ne? Wie könnte es anders sein? Und ich habe ihn Mandelmocktail genannt. Mocktail kennen ja schon viele wahrscheinlich als alkoholfreien Cocktail. Und da ist halt wieder alkoholfreier Mandeldrink, ganz klar. Aber der ist auch noch zuckerfrei, wer hätte es gedacht. Und Orangensaft drin, dadurch kriege ich ein bisschen Zucker rein, aber ich habe auch gleichzeitig Vitamin C und wichtige Mineralstoffe. Das liefern ja uns Früchte immer, das wird auch immer gern vergessen. Wird Saft verteufelt, dabei hat der Mineralstoffe, das darf man nicht vergessen. Ja, aber wir haben auch noch, also was ich reingepackt habe, ist frischen Ingwer. Das finde ich super. Das ist also so frisch gerieben, das brennt so ein bisschen, ist gut fürs Immunsystem, aber ich liebe dieses Feurige dahinter. Und dann einfach noch ein bisschen Zitronensaft, Zimt, wer Lust hat und das Ganze on the rocks, also mit Eiswürfeln. Das klimpert schön im Glas, sieht schick aus, Strohhalm rein und schon habe ich einen ganz tollen Cocktail für den Abend. Das schmeckt nicht nur im Winter. Im Sommer würde ich das vielleicht ohne Zimt machen, weil das mir einfach so ein zu sehr weihnachtliches Gewürz ist. Da kann man sich was anderes überlegen, worauf man Lust hat, vielleicht sogar ein Minzeblatt. Könnte ich mir gut vorstellen, sogar ein bisschen Rosmarin könnte ich mir gut vorstellen. Schon hat man auch wieder was für den Sommer, was man eben gut anbieten kann, in einem schönen Weinglas präsentieren kann. Und ja, ich liebe es. Ja. Ich finde den lecker.
Also klingt auf jeden Fall sehr lecker. Da hätte ich auch gerne das Rezept, bitte.
Teile ich gerne mit dir. Ich würde auch sagen, ich teile es einfach mit allen. Ich packe das in die Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Kanal. Weißt du was, da mache ich noch ein paar Bilder dazu. Dann kann man sich das vielleicht noch besser vorstellen. Und ich glaube, dann ist das für alle, die mal sagen, oh, ich würde auch gerne mal was Alkoholfreies abends probieren oder was Kräftigeres morgens, weil ich es einfach nicht schaffe, ist vielleicht eine gute Alternative.
Klingt sehr lecker.
Aber du, Tina, eine Frage habe ich noch an dich. Die müssen wir jetzt noch, die machen wir noch durch. Was ist denn die eine Info oder der eine Satz, der bei allen hängen bleiben sollte, die hier heute zugehört haben?
Du, ich habe jetzt drei. Ich hoffe, das ist auch okay. Nummer eins, klares Ja zum Frühstück, würde ich sagen, weil einfach Signal ist da, Nacht ist vorbei, der Tag beginnt und ich kann jetzt starten. Nummer zwei, sich aber nicht stressen lassen. Also wenn es morgens nicht geht oder wenn man nichts runterbekommt, dann einfach später frühstücken, ja, und sich einfach da nicht stressen lassen. Nummer 3, flexibel bleiben. So habe ich es jetzt mal genannt, ist ja auch so ein bisschen mein Motto. Das heißt, auch mal was Neues einfach ausprobieren, für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen und vielleicht auch mal eine pflanzliche Alternative einbauen.
Wunderbar. Dankeschön. Perfekt. Gerne. Das war ein ganz tolles Gespräch, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Danke, Tina. Toll, dass du heute hier warst.
Danke dir auch. Schön, dass ich Gast sein durfte.
Danke, gerne wieder.
Ja, gerne wieder. Ich komme wieder.
Sehr schön. Mach's gut.
Mach's gut. Ciao.
Jetzt ist die Podcast-Folge leider vorbei. Ich finde es total schön, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist und ich hoffe, dass dir die Folge richtig Appetit auf ein leckeres und ausgewogenes Frühstück gemacht hat. Und ich möchte hier nochmal das Outro nutzen, um mich nochmal bei Danone zu bedanken, dass sie die Folge finanziell unterstützt haben, damit ich eben mit so einem gut ausgebildeten Gast über ein gesundes Frühstück sprechen konnte. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, bis bald!